Drum bete ich dich an von ganzem Herzen, aus allem, was in mir ist. Ich preise dich. Leicht gesungen, schwer getan. Und das ist was eigentlich unsere Aufgabe ist. Drum bete ich dich an aus tiefstem Herzen, wie ich kann. Und die Frage, der Frage möchte ich nachgehen auch heute. Können wir das überhaupt, Gott so richtig anbeten? Ist das überhaupt möglich? Schaffen wir das? So, das nur nebenbei. Mein Thema ist ein bisschen heikel, aber eigentlich sehr praktisch. Für mich sehr praktisch. Hab deinen Alltag im Griff. Hab dein Leben im Griff. Mach aus deinem Leben etwas. Und wie macht man aus seinem Leben etwas, das zur Ehre Gottes ist, das bleibend ist, das ewig ist, das Resultate hat? So, gebrauche deinen Alltag richtig. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdiensten. Mittwoch 16 Uhr, Samstag, Freitag 19 Uhr, Sonntag 10 Uhr. Herzlich eingeladen, wir haben gute Themen. So, nur am Mittwoch das Thema jetzt, Christ ist man immer. Christ ist man nicht nur am Sonntag. Christ ist man nicht nur am Werktag. Christ ist man nicht nur am Alltag. Christ ist man nicht nur am Weihnachten, Ostern oder Pfingsten. Christ ist man nicht nur am Silvester. Nein, Christ ist man das ganze Jahr über. Halleluja. Wir haben etwas mit Gott zu tun und Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Wir haben ein schönes Bild vom Hiddensee. Das ist, da kann man baden gehen, aber ihr geht jetzt noch nicht baden. Ihr hört mir noch gut zu, bevor ihr ins Schwimmbad, in dieses schöne Wasser. Das ist nach dem Sturm aufgenommen. Peter hat es gemacht, ist schön geworden. Und wir freuen uns. Also Wasser und dieser Schilf, da denke ich immer wieder, oh, wie war es, als ich noch ein kleiner Junge war mit meinem Vater zusammen auf dem Haff und Schilf geschnitten haben für unseren Dach und was weiß ich, für alles mögliche Schilf. So, gute Zeit, der Alltag, das ist mein Thema. Kommt in unseren Gottesdienst, seid dabei, bringt andere noch mit. Ich will heute ein Thema anschneiden, das Thema ist sehr heikel. Und ich werde ein heikles Thema anschneiden, ein paar heilige Kühe schlachten und ein Thema, das mich persönlich angeht, niemand anders. Wenn es dich nicht angeht, schalt ab, leg dich hin oder geh nach Hause oder mach irgendetwas. Aber es geht mich an und ich beschäftige mich mit diesem Thema, denn ich lebe schon so viele Jahre mit Christus und frage mich, was bringt es mir? Was habe ich davon? Ich glaube an den lieben Gott, ich liebe den lieben Gott und so weiter. Und das Leben wird immer weniger, immer leerer. Da fragt man sich, ist das wirklich alles? Weißt du, bei meiner Bekehrung habe ich eine Frage gestellt. Ich habe vieles gehabt, alles gehabt eigentlich, was das Leben bietet. Ich wüsste nicht, was es noch nicht gäbe, was ich noch nicht gehabt hätte. Und da habe ich mich gefragt, ist das wirklich alles? Und jetzt bin ich so am Ende fast meines Lebens, frage mich immer noch, ist das wirklich alles, was du gelebt hast? Was du getan hast, was du gepredigt hast, was du geglaubt hast, ist das wirklich alles? Diesem Thema möchte ich nachgehen. Und Gott hat mir eine bestimmte Geschichte gegeben, eine Geschichte aus der Bibel, die ich eigentlich, ich habe öfters gepredigt, aber ganz verkehrt gepredigt. Ich habe die Tage Buße getan, habe ich gesagt, lieber Gott, vergib mir, ich habe so viel Unsinn dabei erzählt. Aber also, es ist kein Unsinn. Alles hat seinen Zweck und seinen Sinn. Die Geschichte von Ananias und Sapphira. Und wir leben wie Ananias und Sapphira. Wir bringen Gott unser Opfer aus Liebe, weil wir begeistert sind so von Gott, weil der liebe Gott so gut und so herrlich und so wunderbar ist. Und dann gibt man seinen Geist auf und stirbt man. Und dann wird man rausgetragen und beerdigt. Ist das wirklich alles? Gut, da steht ja, die haben betrogen, die haben was abgezwickt. Weißt du, ich bin gar nicht mal so sicher, ob das alles so wahr ist. Weißt du, ich stelle alles in Frage. Ich stelle die ganze Bibel in Frage. Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich für heute, für jetzt und hier? Oder ist es etwas für die Ewigkeit? Lass uns dabei sein. Dein Alltag, das ist wichtig. Dein Alltag, das, was du lebst, was hier passiert, da, wo sich dein Leben abspielt, das ist die Bühne, die Plattform, wo das wirkliche Leben passiert, hier, jetzt und heute. Aber was bleibt unterm Strich? Was bleibt, wenn du von dieser Welt gehst? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Verstehst du, was bleibt? Hier war ein Großer. Wie viel, wenn du durch die Friedhöfe gehst, weißt du, wir sehen so viel Große, was sie geleistet haben, Erfinder, Entdecker, Welteroberer, Politiker. Jetzt wird der Kohl beerdigt demnächst. Da steht es auch so, ein Großer, die Familie ist gar nicht mehr dabei oder die Söhne, die sind nicht dabei, die Familie darf gar nicht mehr dabei sein, ist gar nicht erwünscht. Weißt du, da ist so viel Zirkus. Am Ende des Lebens ist so viel Zirkus. Ich habe eine Beerdigung mal in da hinten Charlottenburg gehalten und ich sag kaum Amen Und dann lassen die Leute da zanken, die sich sind, gleich schon mit Polizeischutz müssen sie auseinandergebracht werden. Verstehst du? Ist das wirklich alles, was die Person gelebt hat? Für was man gearbeitet hat? Ist das alles? Hab dein Leben im Griff. Das normale Leben ist wichtig. Wer beherrscht es? Wer kontrolliert es? Wer sich bewährt? Aber was ist die wahre Bewährung wirklich? Was ist die wahre Bewährung? In Neukölln? Nein, nicht in Neukölln, in Lichtenberg. Also im Osten muss ich mal eine DDR-Größe nennen, keinen Namen, will auch nicht. Muss ich auch nicht. Aber eine DDR-Größe, die mit Wilhelm Pieck und so weiter gekämpft haben, Sozialismus aufgebaut haben, DDR gegründet haben, muss ich beerdigen. Und da muss ich durfte alles sagen, was ich wollte. Ich habe freie Hand gehabt. Ich musste nur einen Satz sagen. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Bin nach Hause gegangen, als ich das gesagt habe, die Predigt gehalten habe, habe ich gesagt, Johannes, und wie sieht es mit dir aus, wenn du eines Tages stirbst oder wenn die Leute nachher über dein Grab stehen und reden, konntest du dein Ideal verwirklichen? Frag dich selber mal. Hast du dein Ideal verwirklicht mit deiner Familie? Dein Ideal verwirklicht mit deiner Gemeinde? Dein Ideal verwirklicht mit deinem Geschäft? Dein Ideal verwirklicht mit, was weiß ich, Politik? Religion? Nun, denk drüber nach. Ich mache mir hier Sorgen, sehr viele Sorgen und Gedanken über mein Leben. Ist das wirklich alles? Das war Anfang meiner Bekehrung und damit lebe ich ständig. Ist das wirklich alles, was du erlebst, was du erreichst, was du schaffst und nicht schaffst? Ist das wirklich alles? So, wir machen hier Höhen und Tiefen durch, Glück und Leid, Schmerzen und ja, Gesundheit und Freude und Friede. Mittwoch war das Thema, erlebe die Führung des Heiligen Geistes. Weißt du, der Heilige Geist hilft uns, das Leben zu führen und zu gestalten, zu formen, zu prägen. Wir werden mehr gelebt, als dass wir leben. Durch Umstände, was drumherum passiert. Wir werden gelebt. Wir werden ins Leben hineingeworfen. So friss oder krepier. So ist das Leben letztendlich. Denk drüber nach. Ich will mich nicht verschönern und verniedlichen und versüßen und verchristlichen und vergeistlichen. Das Leben ist sehr hart. Im Alltag musst du vieles können. Ich denke nur, du wirst geboren. Man sagt dir nicht, wie man Sex macht. Man sagt dir nicht, wie man kocht. Man sagt dir so vieles gar nicht. Das musst du selber entdecken, experimentieren. Da brennt es fünfmal an, bevor das mal was draus wird. Oder wie führt man eine glückliche Ehe? Eine schöne Beziehung? Wie macht man das alles? Weißt du, wenn ich dran denke, so viele werden da ins Leben hineingeworfen. Bewältige das Leben, lebe erfolgreich. Man muss überall auf allen Gebieten ein Genie sein, die Technik beherrschen. Diese Tage hatte ich große Probleme, fast 8-9 Stunden saß ich am Computer, habe ich nichts, da blitzte zuerst mal, war es dunkel diese Woche, ihr wisst ja, wie das Wetter war. Und man sollte da diese elektrischen Dinge abschalten normalerweise, aber der Maturist arbeitet weiter. So, jetzt habe ich die Bescherung gehabt. Verstehst, nichts mehr, alles gelöscht. Und die schöne Predigt, die ich so vorbereitet, mit so viel Hingabe gebetet. Oh Herr, zeig, was soll ich sagen? Die war alles gelöscht. Alles gelöscht. Dann habe ich den Cornelius eingeschaltet. Er soll das wieder ins Leben rufen. Der hat gesagt, nichts, da ist nichts mehr zu machen. Und dann muss ich wieder neu hinsetzen, wieder ganz neu von vorne anfangen. Das ist das Leben. Wie oft musst du von vorne anfangen? Denkst, jetzt hast du es endlich so wunderbar und dann blitzt es einmal und ist alles vorbei. Ja? Und das ganze Leben, wenn du genau anguckst, ist nur ein Papierkrieg, was du bewältigen musst. Weißt du, wir müssen die Dinge verstehen, was das Leben wirklich ist. Es ist nur Mühe und Plage. Nichts anderes. So, wie bewältige ich mein Leben? Wie gestalte ich mein Leben? Gut, es gibt gute Bücher. Ich lese auch gute Bücher und gute Ratschläge. Es gibt Seminare, die man sich anhören kann. Wie gestalte ich das? Wie mache ich das? Und so weiter. Aber die Praxis sieht meistens anders aus. Wenn wir ganz ehrlich sind, die sieht ganz anders. Das hast du gehört. Aber das funktioniert nicht. Ich gebe es. Es gibt auch Hilfsmittel. Auch den Glauben. Ich glaube an Gott. Und du glaubst dich manchmal vielleicht zu Tode. Und es funktioniert nicht. Weißt du, ich will dir die Wahrheit sagen. Wie oft habe ich mich fast zu Tode geglaubt? Zu Tode gebetet? Zu Tode die Bibel studiert. Herr, das muss so funktionieren, das muss so gehen, das ist dein Wille. Es kann gar nicht anders gehen. Und Gottes Gedanken sind nicht meine Gedanken. Und seine Wege sind nicht meine Wege. Und ich bin so entsetzt, dass der liebe Gott nicht auf mich Rücksicht nimmt. Weißt du, da gibt es so viele Probleme zu bewältigen, Komplexe, Mängel. Und dann muss ich lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Wie löst man Probleme? Es gibt kein vernünftiges Handbuch. Ich wäre so dankbar, wenn irgendjemand, ein Weiser, ein Gelehrter, ein Heiliger oder wer auch immer ein Buch geschrieben hätte, wie bewältige ich mein Leben? Jesus sagt nur, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist alles. Und wie macht man das? Wie macht man das? Gott will unsere Kraftquelle sein. David, der betet einmal und sagt so schön, alle meine Quellen sind in dir, Herr. Alle meine Quellen sind in dir. Aber jetzt musst du die Quelle finden, an die Quelle rankommen, die Quelle entdecken. Und das, wie ein Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Das ist unser Problem, wo wir uns bewegen. Hab deinen Griff, dein Alltag im Griff. Gott ist der Schöpfer aller Dinge, aber komm mal an ihn ran. Du musst noch x Sekretärinnen und Vorzimmerdamen und was weiß ich alles noch passieren, bis du endlich zum lieben Gott kommst. Gott weiß, was du brauchst. Er ist der Konstrukteur unseres Lebens. Er weiß, was uns das Beste ist, wie wir am besten funktionieren. Aber er sagt es uns nicht. Wir glauben einmal, er hat es gesagt, der Herr hat es gesagt. Ich habe über das Thema jetzt die Tage gesprochen. Hör auf zu glauben, der Heilige Geist hat es mir gezeigt. Weißt du, wer der Heilige Geist zeigt? Du, da gehst du durch ganze große Tiefen durch. Bis du es kapierst, bis es dir einleuchtet, bis du sagst, ja Herr, Amen, so ist es. Ich habe die Mutter Maria erwähnt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Du, und dann kriegst du einen dicken Bauch. Dann weißt du nicht, wo du das Kind zur Welt bringst. Dann weißt du nicht, wie es weitergeht. Schau diese Geschichte mit Jesus an. Du lässt dich auf das Abenteuer des Glaubens ein. Und dann geht es drunter und drüber. Hab dein Leben im Griff. Mir gefällt die Maria. Deshalb waren sie auch am Pfingsten dabei bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die einzige Frau, obwohl Jesus viele Frauen dabei hatte. Die einzige Frau, die 120 und die Mutter Maria. Warum? Weil sie Jesus ausgetragen hatte. Sie hat Jesus ausgetragen. Aber das ist nicht leicht, Jesus auszutragen. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Und du musst sterben. Und den Geist aufgeben. Unser Alltag ist voller Krisen und Kämpfe. Voller Spannungen und Reibungen. Auf unserem Lebensacker wachsen Dornen und Disteln. Lass uns ehrlich sein. Da wachsen nicht Rosen ohne Dornen. Nein, die Dornen haben so viele Stacheln. Da, solange du nur schon anguckst, wird schon gestochen. In aller Liebe. Und es ist schwer durchzukommen und zu überleben auf diesem Lebensacker. Und da brauchen wir einen besonderen Schutz und viel Bewahrung in dieser Einöde und Steppe, damit wir unseren Weg finden. Herr, schenk uns Gnade. Und dann lese ich diese Geschichte von Ananias und Sapphira. Verstehst du, in der Erweckungszeit. Der Herr segnet wunderbar, Leute geben sich Gott hin. Aber noch zuvor ein paar andere Gedanken, bevor ich auf dieses Thema einsteige. Denn es ist ein schwieriges Thema, ein kompliziertes Thema. Die meisten werden sowieso nicht verstehen. Die sagen, von was hat er heute gepredigt? Ich predige das so, dass du verstehst, was du nach Hause nimmst. Aber die Wahrheit wünsche ich, dass du dich verstehst, was dahinter steckt, den Hintergrund. Viele Leute hören biblische Geschichten und sagen, ja, das hat der Herr gewollt. Aber vieles hat der Herr nicht gewollt und wir haben es doch getan. In aller Liebe. Nicht gewollt. Der Herr hat nicht gewollt, dass er Abraham seinen Isaak opfert. Das war der Teufel, der das getrieben hat und gemacht hat. Abraham, hast du den Herrn wirklich lieb? Hörst du den Herrn wirklich von ganzem Herzen? Und dann sagt er in der dritten Person, dieser Geist, und nun erfahre ich die Wahrheit, dass du Gott über alle Dinge liebst. Und dann zeigt der liebe Gott so den Hammel da im Busch und so weiter. Und weißt du, und da kommt der Abraham nach Hause, ich habe meinen Sohn geopfert, von wegen, der hat den Hammel geopfert, wo jemand dieser Hammel entlaufen ist. Fremden Bock. Verstehst? Das ist die Geschichte. Wir tragen manchmal Lasten und Bürden und so weiter, die Gott uns gar nicht aufgelegt hat, ihr Lieben. Denkt drüber nach. Ich will nur ein paar Gedanken anschneiden, damit wir fröhliche Christen sind, gelassene Christen sind, gelassen leben, damit wir nicht so verkrampft sind. Ich muss glauben, ich muss Gott dienen, ich muss, was weiß ich, für den Herrn aufs Dach steigen und dann bin ich schwindelfrei. Weißt du, all diese Geschichten, ich kenn's. Der Heilige Geist macht uns erfinderisch, kreativ und so weiter. Der Heilige Geist ordnet unser Chaos ganz gewiss. Und dann lesen wir in der Bibel, und wenn du Glauben hättest, wie es ein Senfkorn, das unter einem Nagel reicht, dann kannst du die Berge versetzen. Also bei mir wachsen die Berge. Ich versetze keine Berge, im Gegenteil. Je mehr ich denke, dass ich die Berge versetze, desto größer werden die Berge. desto größer werden die Probleme, desto größer werden die Schwierigkeiten, desto permanenter kommen die Sorgen und der Kummer und so weiter. Gott macht uns zu Realisten. Und was ich heute sagen möchte, ich möchte, dass der Heilige Geist es fertig bringt, dass er dich und mich und uns alle zu Realisten macht, nicht nur zu Christen, zu Realisten, die mit beiden Beinen in dieser Welt, in diesem Leben stehen und Gott vertrauen und mit den Händen sich an Gott halten und mit den Füßen an die Erde. Verstehen wir uns? Weißt du, bergversetzender Glaube, oh, da kannst du, heutzutage, überall kannst du in Berlin und woanders, da gibt es Konferenzen, Feuerkonferenz und was weiß ich, Konferenz des Heiligen Geistes, wie gebrauche ich meine Vollmacht, wie gebrauche ich den Heiligen Geist? Und wenn du die Leute anguckst, die sind alles Nieten und Versager, die diese Konferenzen selbst abhalten, sterben im Herzinfarkt und vielen anderen Dingen. Was ist das? Wir brauchen die Gnade Gottes im Alltag. Ohne der Gnade Gottes überlebst du den ganzen Schwindel nicht. Entschuldigung. Ohne der Gnade Gottes überlebst du nicht. Und beim Herrn gibt es die Kraft und die Gnade, dass du sich festhalten kannst und kannst sagen, Herr, mit deiner Hilfe, mit deinem Geist wird dieser Berg weichen und ich werde irgendwie durchkommen. Entweder umgehe ich diesen Berg oder grabe ich einen Tunnel oder irgendetwas. Irgendwie komme ich durch. Ich verlasse mich auf dich. Nur durch den Heiligen Geist schaffen wir, schwierige Bedingungen zu bewältigen und überwältigen, Extremsituationen zu begegnen. Und das Leben ist voller Extremsituationen. Krebs, Tumor, was weiß ich, Schlaganfall und Kollapse, welcher Art auch immer. Es kracht überall. Nicht nur, dass der Himmel mal donnert, blitzt und was weiß ich, und schüttet und hagelt. Im Körper, in deinem eigenen Körper erlebst du, in deinem eigenen Fleisch erlebst du all diese Schwierigkeiten. Und da gibt es so viel zu verkraften. Da kommen noch nette Leute, die unsympathisch sind, die kleinkariert sind, die pharisäisch sind, die einen kritisieren, an einem rumnörgeln. Dein Scheitel ist nicht in der Mitte, Schwester, verstehst du, oder Bruder, oder sonst noch was. Deine Haare sind zu kurz oder zu lang. Ja, da gibt es so viel, weißt du, die Leute richten und kommentieren und weißt du, und du musst mit diesen Kommentaren fertig werden. Weißt du, was ich mit Kommentaren jetzt mache? Ich habe eine ganze Menge an Kommentaren, Bibelkommentare, wissenschaftliche Kommentare, psychologische Kommentare, die stapel ich jetzt aufeinander, verstehst du? Weil ich gar keinen Platz habe, um all diese Kommentare unterzubringen. Da denke ich manchmal, was mache ich mit diesen ganzen Kommentaren? Und auch normale, weißt du, was du so alles hörst an Kommentaren, was die Leute alles erzählen? Das ist Sünde, das ist keine Sünde und das ist bestimmt eine Sünde. Und da kriegst du ein schlechtes Gewissen. Und das alles muss deine arme Seele verkraften. Und dann musst du noch immer großzügig bleiben. Und auch die lieben, die dich hassen und die segnen, die dich verfluchen. Das alles ist Alltag. Alltagsbewältigung. Was ich heute weitergeben möchte, ist Alltagsbewältigung. Wenn die Umstände gut sind, kann jeder an den Herrgott glauben. Halleluja, oh Gott, du bist ein großer Gott. Aber dann kannst du deinen Strom nicht bezahlen, deine Miete nicht bezahlen, deine Steuern nicht bezahlen, hast nichts auf dem Teller, verstehst du, dann, Halleluja, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Da Gott zu loben, zu preisen, das ist ein Kunststück. Und das lernst du in keiner Gemeinde. Das lernst du nirgendwo. Das lernst du hinter verschlossenen Türen, wo du plärrst und heulst und sagst, oh Gott, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. So, an Gott zu glauben. Wenn du stark bist, gesund bist, belastbar bist, wenn es deiner Seele gut geht, wenn du ausgeruht und entspannt bist aus dem Urlaub. Die Leute kommen nicht mehr gesund aus dem Urlaub zurück, aber trotzdem, selbst wenn du aus dem Urlaub zurückkommst und sagst, oh ja, das war jetzt eine gute Zeit. Weißt du, du wirst ausgeruht, wenn du in Balkonien Urlaub verbringst. Da musst du nicht diesem langen Stau stehen. Da stehst du und dann teures Geld bezahlen dafür ein Hotel und so weiter. Das verdienen nur die anderen. Verstehst du, aber du bist im Balkon, hast eine Sonne, hast den Spatz oder eine Malisse oder Amsel oder eine Taube oder was weiß ich, was du hast. Aber du warst glücklich, ausgeruht. Die meisten Leute wissen nicht mehr, was Ruhe ist. Die wissen nicht mehr. Die sind so voller Stress. Aber du kannst gut an Gott glauben, wenn du ausgeruht bist, entspannt bist, keine Schmerzen hast, der Körper alles mitmacht. Da kannst du noch 1,80 Meter springen. Hochspringen meine ich, nicht nur lang. Weit vielleicht auch. Ich weiß nicht, was das Weiteste bei dir ist. Das Höchste bei dir ist. Weißt du, Alltag, die Wirklichkeit des Lebens im Griff zu haben, das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Und du glaubst, du dienst Gott. Und du glaubst, du dienst Gott. Du arbeitest als Gemeindesekretär oder Sekretärin, du arbeitest da für die Bibelanstalt, du arbeitest da für irgendein Missionswerk. Es ist, und du denkst, du dienst Gott. Du bist in der Gemeinde, sitzt in der ersten Reihe womöglich noch dazu. Verstehst du, oder was weiß ich, du betest. Gott begegnet uns und Gott will uns begegnen. Gerade in Dingen, die gar nicht so sind, wie sie sein sollten. Gerade da begegnet Gott. Eines der Themen dieser Woche war, und hör diese Predigt dann im Internet oder wo auch immer an. Weißt du, Gott begegnet uns in unserer Ohnmacht. Geschwister, Gott begegnet uns in unserer Ohnmacht. Nicht in unserer Stärke. Die Allmacht Gottes erlebst du in seiner Ohnmacht, dass Gott nichts macht. Jesus steigt nicht vom Kreuz runter. Jesus, der bleibt liegen 3 Tage im Grab. Und er erlöst Israel nicht von den Römern. Kannst du immer noch glauben? Kannst du immer noch Gott vertrauen? Du siehst es hier. Du hast bei Moses geholfen, wie schön sind die da durch das Rote Meer marschiert. Das Meer war trocken. Und du steckst bis zum Hals im Wasser und kannst nicht schwimmen. Verstehst? Und die Strömung nimmt dich weg. Und da hinten warten schon die Krokodile auf dich. In all dem begegnet Gott. Und es ist nicht einfach, mit Gott zu leben. Weißt du, wir machen uns viel zu leicht. Glaub an den Herrn Jesus Christus und es wird alles wunderbar. Ich will euch korrigieren, helfen euch. Nach 50 Jahren Predigtdienst will ich helfen, Gott zu verstehen. Viele werden von anderen Umständen oder den Umständen des Lebens zermalmt, zerbrochen. Schau dir die Seniorenheime an. Schau dir die Seniorenheime an. Feierabend. Weißt du, was ist Feierabend? Die meisten wissen gar nicht, was Feierabend ist. Feierabendheim, verstehst du? Das ist Siechheim. Entschuldigung, aber das sind sie, diese ganzen Feierabendheime. Sie sind am Ende ihres Lebens. Speichel läuft runter. Das ist das Ergebnis eines schweren, harten Lebens, eines Lebenskampfes. Der Alltag, das Leben hat sie aufgefressen, aufgezehrt, verbraucht, verbraten. Ich sage die Wahrheit. Es ist traurig, so viel Frust, so viel, man schweigt, man kann es nicht verkraften, man sieht dahin, das Leben ist voller, war und ist immer noch voller Qualen und Plagen. Und, weißt du, wir brauchen uns nicht viel vormachen. Und jetzt komme ich noch zu uns, wir sind ja noch stark. Wir haben uns aufgeopfert für so viele Sachen, für die Gemeinde, fürs Reich Gottes, für die Partei. Wir haben unser Bestes gegeben, geliebt, gelitten, gelacht, geweint. Und dann kommt der Strich. Und was ist für mich und was bleibt noch übrig? Da fragt man, ist das wirklich alles gewesen? Und jetzt kommt in diesem Gottesdienst kommt dieser Ananias und Saphira, diese Geschichte können wir nachlesen, Apostelgeschichte 5, Vers 1 bis 11. Lies mal nach. Lies mal betend nach. Lies mal von hinten, nicht von vorne. Solltest die Geschichte mal der Bibel mal von hinten lesen und nicht nur von vorne oder mal von links oder mal von rechts und mal zwischen den Zeilen. Habt ihr wirklich den Acker so teuer verkauft? Ha? Verstehst du? Jetzt kommt der Bruder Ananias, er bringt seinen Scheck oder er bringt das Opfer oder diesen Groschen oder was weiß ich. Und dann kommt dieser Petrus, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Ha? Und es trifft ihn den Schlag. Überleg einmal, was das bedeutet. Es trifft ihn den Schlag. Eine schreckliche Geschichte. Da sieht man, wie grausam das Leben ist. Kein Wunder, dass damals sich keiner mehr zu der Urgemeinde halten wollte. Sie haben alle Angst gehabt. Also, wenn das so passiert, man dient Gott, man gibt Gott das Beste. Und keiner muss ja geben. Keiner ist verpflichtet, was zu geben. Wir sind ja eine freie Kirche. Die Urgemeinde war eine freie Kirche. Verstehst? Und dann gibt man dem lieben Gott und dann fällt man tot um. Ist das wirklich alles? Und damals hat keiner sich mehr getraut, zur Gemeinde zu halten. Ich verstehe, ich würde auch nicht in diese Gemeinde mehr gehen, wenn die Leute tot umfallen, wenn sie was für Gott tun, wenn sie für Jesus etwas tun, wenn sie für Jesus etwas geben. Also das ist schrecklich. Kann Gott so grausam sein? Weißt du, das Opfer von beiden, da kommt die Schwester an den Sapphira rein. Sapphira, habt ihr wirklich so teuer verkauft, diesen Acker? Weißt du, ist ahnungslos. Die beiden haben sich abgemacht. Überleg mal, ein Ehepaar, wir geben dem Herrn das Beste. Der Bruder Barabbas hat es gegeben und wir machen das auch. Verstehst du, der was nachgemacht, ist es egal jetzt. Lass die Geschichte so stehen, wie sie steht. Ich predige diese Geschichte atheistischer mal, als Ungläubiger. Aber ich bin voller Glauben, ich weiß, der Herr ist gut, Halleluja. Und ich predige die Güte Gottes, aber ich möchte die Geschichte ganz anders aufsäumen. Die Geschichte ist gar nicht so verkehrt und so schrecklich. Der Ananias ist nicht so böse, wie er dargestellt wird. Weißt du, manche Bibelschreiber verstehen, raffiniert die Sache so darzustellen, das ist ein Gauner, der hat uns erschlagen. Habt ihr wirklich so teuer verkauft, ihr beiden? Es sieht so aus, als der liebe Gott nicht genug bekommt. Du gibst dein Bestes, spendest etwas, tust etwas für Gott. Und was erntest du? Du wirst noch öffentlich blamiert. Jünglinge, komm schnell, trag ihn raus, den Mann. Trag raus die Frau. Du arbeitest für Gott, du lebst für Gott. Du gibst dein Bestes für den Heiland. Ja, hört mir gut zu. Ich will eine provokative Botschaft heute Morgen bringen. Schwer verdaulich für die meisten Christen. Ein trauriger Bericht in der Bibel. Aber die Traurigkeit Gottes wirkt Fröhlichkeit, ihr Lieben. Gott hat ganz andere Gedanken im Sinn. So, sie werden gedacht haben, wir haben alles Gott gegeben. Und die haben wirklich, weißt du, wenn du deinen Acker verkaufst, hast du keinen Acker mehr. Wenn du dein Haus verkaufst, hast du kein Haus mehr. Wenn du dein Geld gespendet hast, hast du kein Geld mehr. Dann musst du vom Sozialamt leben. Oder von dieser Suppenküche dort in der Gemeinde. Haben wir nicht alles getan, was er wollte? Oder was die Gemeinde vorgeschrieben hat? Oder was die Geschwister sich wünschen, was das Reich Gottes braucht? Sind wir nicht in jede Bresche hineingesprungen? Haben wir nicht alles getan, was der liebe Gott wollte? Haben wir nicht seine Gebote gehalten? Haben wir nicht seinen Willen getan? Haben wir uns nicht aufgeopfert, Tag und Nacht gebetet, den Herrn gesucht, auf die Straße gegangen, unsere Jugend geopfert, unsere Kindheit geopfert, unsere Kinder geopfert? Haben wir nicht alles getan? Uns nicht genug für Gott eingesetzt, wir sind auf der Straße gegangen, haben uns blamiert für den Herrgott da, wir sind angespuckt worden, mit faule Eier beschmissen, mit Tomaten. Ich weiß, wovon ich spreche. Braucht mir niemand was erzählen. Ich habe Gott in 50 Jahren gedient. Ich habe das alles durchlebt. Das ist ja meine Geschichte ein bisschen, was ich hier hinein interpretiere. Ich sage euch nicht die ganze Wahrheit. Das ist eine Sache zwischen mir und meinem Gott. Aber ich wollte nur eines sagen. Ich habe Tränen. Ich bin traurig. Vergessen wir es. Weißt du, haben wir nicht genug für Gott gearbeitet? Und das ist das Dankeschön vom Herrgott. Die beiden werden gedacht haben, haben wir nicht, also Gott alles geopfert? Haben wir nicht Schwierigkeiten auf uns genommen? Durchwachte Nächte wie Paulus. Lies mal 2. Korinther Brief 12. Oder 2. Korinther. Lies mal, durchwacht Nächte, Schiffbruch erlebt. Das alles hätte sich sparen können. Wenn er zu Hause sitzen geblieben wäre, in Tarsus, hat er seinen Teppich gesponnen da und ein Zelt gebaut, der hat schöne Tage gehabt. Aber nein, der hat alles für Gott geopfert, alles für Gott hingegeben. Und dann, diese Ananias und Sapphira, werden wie Verbrecher abtransportiert. Gottesbetrüger! Ihr habt den Heiligen Geist belogen. Die Frage ist, was ist der Heilige Geist? Die meisten haben keine Ahnung vom Heiligen Geist. Auch der Herr Petrus nicht. Ich unterstelle es ihm. Petrus war auch ein Mensch, wie du und ich. Der war kein Heiliger. In aller Liebe. Und ich werde auch den Beweis antreten, dass Petrus auch sehr menschlich war. Ein Heuchler. Ein Jude. Wie es im Buch geschrieben steht. Geld, Geld, Geld. Ja, lass mich mal. Mit dem Tod wird er bestraft, dieser Ananias und dieser Sapphira. Aber weißt du, was ich gelernt habe in der Bibel? Wenn wir alles getan haben, wir müssen nur sagen, wir waren unnütze Knechte. Du und ich, wenn wir alles Gott gegeben haben, alles Gott getan haben, für Gott. Und die Frage ist, für wen haben wir das getan? Für Gott oder für die Gemeinde? Für Gott oder für den Petrus? Für Gott oder für die Menschen? Das ist die große Frage. Wenn du für die Menschen getan hast, die kannst du nicht befriedigen. Die Gemeinde kannst du nicht befriedigen. Die Evangelisten kannst du nicht befriedigen. Die Organisationen kannst du nicht befriedigen. Die kriegen das Maul nicht voll. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur getan, was wir tun sollten. Wie oft hat es dir schon die Sprache verschlagen? Du hast oft mitgelitten mit Brüdern und Schwestern, die versagt haben. Und du musst dich fragen, warum die versagt haben, was es gewesen ist, was die Ursache gewesen ist für ihr Versagen. Du bist sprachlos gewesen, als du gesehen hast, dass es guten Menschen so schlecht geht. Je besser sie sind, desto schlechter geht es ihnen. Ich bin ehrlich. Ich habe so viele humanistisch, positiv, sozialistisch eingestellte Menschen gesehen, denen geht es dreckig. Ging es dreckig. Wenn ich so anguckt, die haben sich verausgabt, das Haus verkauft, alles nur für die armen Leute irgendwo gespendet. Am Schluss stehst du da wie Jesus am Kreuz. Das ist die Botschaft, wer Jesus am Kreuz erblickt. Einsam und verlassen. Und dann stehen die Frommen, und wenn er der Sohn des allmächtigen Gottes gewesen wäre, dann soll er vom Kreuz runtersteigen. Und dann werden wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dass Gott mit ihm war. Dass Gott ihn bestätigt hat. Jesus steigt nicht vom Kreuz ab, als er ruft, Eli, Eli. Er bleibt hängen und gibt seinen Geist auf. Auch Jesus war nicht besser wie der Ananias und Sapphira. Hat er nicht alles gegeben? Vater, ich habe deinen Willen getan. Ich habe dich verkündigt, ich habe dich verherrlicht. Und das, jetzt hängt er am Kreuz. Leute schauen zu, ob Gott kommt und hilft. Aber Gott hat nicht geholfen. Du hast dich bestimmt gefragt, ist Gott noch fair? Ich habe oft gefragt, wenn ich so Christen gesehen habe, die den Herrn lieben. Und je mehr die den Herrn lieben, desto dreckiger geht es ihnen. Entschuldigung, du verstehst nicht, was ich sage. Schalt ab. Aber je mehr du glaubst, Gott vertraust, desto tiefer sinkst du. Gutgläubige Menschen werden ausgenutzt, über den Tisch gezogen. Ja. Die müssen für den Herrn das tun. Also hast du den Herrn wirklich lieb? Dann spendier mir was. Und du selbst, du hast vieles nicht verstanden. Du hast oft gar keine Tränen mehr gehabt. Bist durch Tiefen gegangen. Hast so viel Elend erlitten, ertragen und erduldet. Für andere. Für dich. Du hättest es schaffen können. Für dich allein hättest du es ruhig managen können. Aber für andere, du hast dich für die anderen bis in die Bresche gesprungen. Für andere bist du verleumdet worden. Für andere bist du in Verruf geraten. Für andere gehasst worden. Für andere verachtet. Hör mir zu. Oder hoff, hast du gedacht, Herr, ich habe doch mein Letztes gegeben, mein Isaak opfere ich. Und jetzt komme ich mit der These, der Teufel hat den Isaak verlangt. Weißt du, der Teufel hat oft von uns Dinge verlangt, die der Herr nicht verlangt hat. Lass uns ehrlich sein. Und ich muss mich überfragen, hat das Gott wirklich von mir verlangt, was ich getan habe? Dass ich mich für Gott blamiere, mich in Verruf bringe, meine Kinder opfere, meine Familie opfere, mein Haus opfere, meine Gesundheit opfere? Hat das der Herr wirklich von mir verlangt? Oder war es der Teufel, hast du den Herrn wirklich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Und ich habe gedacht, ich muss es beweisen. Ja, ich muss es, ich muss es. Ich wollte Gott zufriedenstellen. Vielleicht willst du auch Gott zufriedenstellen mit so viel in deinem Leben. Oder tun wir nicht genug? Ja, ja, doch. Und hier ist die Botschaft, die mich bewegt. Die meisten verstehen das nicht. Sie glauben an einen falschen Gott. Das ist nicht der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gott will dein Herz. Und nicht dein Geld. Und nicht deine Zeit. Und nicht deine Kraft. Und nicht deine Gesundheit. Er will, und nicht deinen Sohn. Er will dich haben. Und alle anderen, die was anderes wollen, die sind nicht von Gott. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Ich will etwas weitergeben, was viele Christen nicht verstehen. Aber das ist die Wirklichkeit. Den meisten fehlt der Heilige Geist, um das da durchzublicken. Sie sind viel zu fromm, zu religiös, zu menschengefällig, die nur nach dem Äußeren gehen. Ja, der liebt den Herrn. Guck mal, Schwester sowieso, Bruder sowieso, wie die hingegeben sind. Und wenn du genau hinter der Kulisse guckst, in der Fassade, den Vorhang wegziehst, das sind alles Heuchler. Entschuldigung. Alles Heuchler. Erschreck nicht. Weißt du, Gott braucht keine Leistungsreligion. Es ist alles getan, was wir für den Himmel brauchen. Alles bezahlt. Wir glauben und wir sind der guten Meinung, es war wirklich so teuer. Es hat mir alles gekostet. Also der Ananias hat bestimmt nicht gelogen, Sapphira auch nicht. Es hat uns wirklich alles gekostet. Und dann kommst du unterm Strich, es war doch nicht genug. Es hat sich doch nicht rentiert. Es war doch nicht wert. Es sprang für uns nichts dabei raus. Gott sieht das Herz und nicht das Geld. Und das, was sie da bringen, von des Apostels Füßen. Beachtet, wo das Geld hingekommen ist. Zu des Apostels Füßen. Nicht zu Gottes Füßen. Nicht auf den Altar Gottes. Zu den Apostel Füßen. Ich betone nochmals. Apostel Füßen. Sie haben Menschen gebracht und nicht Gott. Und so vieles, was in unserem Leben, in unserem geistlichen Leben, religiösen Leben, Glaubensleben passiert, wir tun es für Menschen. Damit sie sehen, ich bete. Ich bin christlich. Was ich auch opfere, wie viel ich dem Herrn von meiner Zeit zur Verfügung stelle und vieles andere mehr. Eine Leistungsreligion. Und wir glauben manchmal, ja, es war wirklich so teuer. Es war wirklich so teuer. Weißt du, es hat mir mein Herz gekostet. Und viele kriegen Herzinfarkt, dabei werden sie Gott dienen. Und das ist, was bei Ananias und Sapphira passiert ist. Gott sieht das Herz. Ist das wirklich alles? Wir glauben oft, alles, was wir tun zur Ehre Gottes. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich denke an die große Kirche. Ich denke an Gemeindesaal, was wir alles so gemacht haben, wie wir gedient haben, Gott von Anfang an. Wir glauben, das ist das Reich Gottes. Es war für den Herrn, für den Himmel. Ja, es war vielleicht für den Himmel, aber was weiß ich? Ich lasse es dahingestellt. Wir haben es doch alles doch dem Herrn geweiht. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen, mein singen wie in einem Lied. Und wir haben nichts mehr unseres genannt, alles nur für den Herrn, 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 bis wir krepiert sind. Ich rede frech, flopsig, ich kann mir leisten, ich habe es getan. Wir haben alles verkauft, den Armen gegeben, damals die ersten Christen in der Urgemeinde, alles investiert. Uns ist fast nichts mehr übrig geblieben, wir sind fast verhungert. Auf deine Rente, auf deinen Zahltag verzichtet, auf alles verzichtet, ich weiß, jahrelang. Verstehst du, und jetzt musst du dreimal in der Woche putzen gehen, mit 70. Verstehst du? Ich sag das nur, alles für den Herrn. Weißt du, das Herz blutet mir, wenn ich so dran denke, an so manche Geschichten. Man glaubt und man ist der Meinung, das war alles für den lieben Gott. Es war für den lieben Gott, stimmt. Verstehst du? Aber was bleibt mir unterm Strich übrig? Und man hat sich dabei auch noch was vorgemacht. Ananias und Sapphira, wir bringen es dem Herrn. Wir beten zu Hause noch, haben sie dem Herrn das Opfer geweiht. Wir bringen es dem Heiland, der Heiland kriegt es. Aber der war das Petrus kassiert und nicht genug bekommen. Ich sage das nur. Und ihr Tod war ein Schock für die ganze Urgemeinde damals. Es war doch alles freiwillig, niemand musste es geben. Verstehst du, sie haben freiwillig getan. Sie haben geeifert für den Herrn, so wie der Apostel Paulus mal für das Gesetz geeifert hat. Und vielleicht auch später für das Evangelium. Es waren alles freiwillige Leistungen. Niemand hat von ihnen das verlangt. Niemand hat es von ihnen gefordert. Und Gott hat nirgendwo, und jetzt pass auf, was ich sage. Auch was in der Bibel drin steht. Du musst nicht das als bare Münze nehmen. Entschuldigung, was ich sage. Als bare Münze nehmen. Gott hat nirgendwo befohlen Gütergemeinschaft. Verkauft alles, bringt alles in die Gemeinde, wir sind Kommunisten jetzt, ab sofort, Sozialisten. Hat er nicht befohlen. Und es wurde auch gar nicht weiter praktiziert. Weißt du, wenn Gott etwas befohlen hat, das wird weiter praktiziert. Ich lese nirgendwo in der Heiligen, dass die Bibel sagt, verkaufe alles und gib den Armen und geh aufs Missionsfeld oder in die Bibelschule. Und dann, weißt du, mir tun manchmal die vielen Bibelschüler leid. Die müssen dann BAföG beantragen und das müssen sie BAföG noch diese paar zigtausend zurückzahlen und dann heiraten sie, verstehst du, und dann wird die Familie nie glücklich. Die heiraten mit Schulden. Das ist das Endergebnis. Aber sie wollen Gott dienen. Aber dann haben sie einen ganzen Berg von Schulden auf dem Buckel. Die Gütergemeinschaft, das war damals keine Pflicht. Und ich sage, das war eine Erfindung der Essener. Weißt du, wir lesen in der Bibel Pharisäer, Schriftgelehrten, aber wir hören nichts von den Essenern. Das waren genauso schlimme Gauner. Weißt du, diese gemeinsamen Brüder, die dort am Toten Meer diese Schriften abgeschrieben haben, Essenern. Ich habe mich mit den Essenern beschäftigt, ich habe sie studiert, ihre Theologie. Und ich weiß, weißt du, die ganze Bibel, ist das Neue Testament ist sehr stark geprägt von den Essenern. Oder der erste Teil wenigstens der Bibel, Apostelgeschichte, Essenern. Geh mal und google mal. Und lies mal über die Essener. Verstehst du, alle gemeinsam, die armen Brüder da, was auch alles ist, eine Erfindung der Essener. Es war eine religiöse Haltung damals. Sie wollten nur edel und rein sein, den wahren Gottesdienst praktizieren. Sie wollten nur Gott dienen, Gottes Wohlgefallen auf ihrem Leben haben. Johannes der Täufer war ein Essener. Paulus war in der Wüste Arabiens. Und das ist Essener-Kloster gewesen, wo er dann Zeit verbracht hat. Wüste Arabiens. Und auch er, die Söhne des Lichts und die Söhne des Finsternis. Die ganze Bibel ist durchsetzt von diesem Glauben und Denken der Essener. Und Gott will uns erlösen von menschlichen, irdischen, pharisäischen, schriftgelehrten Denken und Essener-Denken erlösen. Weißt du, es reicht nicht nur, dass du von Pharisäergeist erlöst wirst, du musst auch von den Essener-Geist erlöst werden. Und was ich heute predige, ist ein Hinweis, lass dich von dem Essener-Geist auch lösen. Du musst vor Gott nichts leisten. Gott hat schon alles geleistet. Er hat alles bezahlt. Er hat alles gegeben. Und du musst nur Gott wohlgefallen. Und sie wollten nur von Gott geehrt werden, von Gott gelobt werden, von Gott beachtet werden. Günstig, den Gott günstig stimmen. Du kannst Gott nicht günstig stimmen. Das hat der Sohn Gottes getan, Jesus Christus. Ananias und Sapphira, sie wollten nur Gott dienen, Gott verherrlichen. Doch was kam dabei raus? Sie starben. Und sie haben nichts davon. Das ist so frustrierend für mich. Sie haben nichts Irdisches davon abbekommen. Ihr Ende so tragisch. Man gab Gott so viel und anscheinend kam nichts mehr raus, als nur Leichentuch, dass sie rausgetragen worden sind. Ein schmerzlicher Vorfall, ein Bild. Man gibt sich Gott alles hin und am Schluss wirst du selber rausgetragen. Und dann stehen sie am Grab. Er war ein treuer Diener Gottes. Er hat sich hingegeben und den Herrn geliebt über alles in der Welt. Ja, verstehst du? Da wird so viel erzählt. Oder er hat doch nicht alles gegeben. Verstehst du? Er hätte doch noch mehr geben können. Er hätte noch mehr tun können. Er hätte noch weitergehen können, ein paar Meter. So wie hier in diesem Fall. Man gab, aber man gab nur vielleicht zum Anschein. Um sein Ego zu befriedigen. Oder man gab nur oberflächlich. Oder man gab nur das, was man geben konnte. Man hat es gegeben, aber man hat es nicht ehrlich gegeben, aus Herzen. Weißt du, wir geben. Ist schön, wir geben. Aber geben wir wirklich ehrlich? Lasst uns ehrlich sein. Ob wir ehrlich geben, machen wir das, was wir tun, ehrlich, aufrichtig. Wem dienen wir? Dienen wir Menschen, einer Organisation, einem Pastor, einem Evangelisten? Was ist das auch? Wem dienen wir? Man gab. Aber hat man wirklich aus dem Herzen gegeben? Man gab im guten Glauben, das wird gut angelegt. Da kriege ich im Himmel einen guten Zahltag dafür. Bist du sicher? Bist du sicher? Steht nachher in der Bibel 2000 Jahre lang und Ananias hat etwas von diesem Geld entwendet. Verstehst? Bist im Verruf. Er gab äußerlich, man gab Petrus, man gab der Gemeinde, man gab vor den Augen der Leute. Und dieser Petrus konnte das Opfer gar nicht annehmen. Als er kommt, fragt er, Ananias, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Da ist schon ein Fragezeichen für mich, eine geistliche Frage. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Die beiden haben sich bei diesem Opfer aufgezehrt, sich wirklich aufgeopfert. Sie starben bei dieser Opferung sogar selbst. Sie hatten nichts für sich. Sie bezahlten es mit ihrem Leben. Ist das wirklich alles? Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Ananias. Ja. Und er konnte mit gutem Gewissen in der Versammlung, in der Gegenwart Gottes sagen, ja. War es aber so. Sie wollten alles nur für den Herrn. Und der Schuss ging daneben, nach hinten. Du hast dich für Gott aufgeopfert. für Gott deinen Mann geopfert, deine Frau, deinen Partner, deine Kinder, dein Opa, deine Oma. Du hast dich aufgeopfert für den Staat, fürs Vaterland und Gott. Fürs Geschäft, für die Familie, für die Gemeinde, für die Flüchtlinge. Du hast dich aufgeopfert für die Armen, Kranken, für deine Arbeit, für deinen Dienst, für die Schwachen, für eine gute Sache, für Idealismus. Aber du konntest dein Ideal nicht verwirklichen. War das wirklich wert? War das wirklich wert? Das hat dich vielleicht krank gemacht noch dabei. Deine Opferung. War das wirklich für Gott? War das wirklich für die Ewigkeit? Ich stelle Fragen nur im Raum. Das muss der Heilige Geist dir beantworten, du selbst. War das für deine Seele? War das für deine Erlösung? Oder ging es nur um Anerkennung? Um Achtung? Um Selbstbestätigung? Bruder, danke dir, was du alles getan hast für das Reich Gottes. Oh, Gott segne dich. War das nur eine Selbstbestätigung, wie bei einem Pharisäer? Oder haben wir es wirklich für Gott getan, für Gott gedient? Und er gab den Geist auf. Wo gibt man den Geist hin? Dem Herrn. Verstehst du? Nicht dem Teufel. Er gab seinen Geist auf. Denk drüber nach. Was ist Gott dienen überhaupt? Hab dein Leben im Griff. Wir kommen auf diese Welt mit geschlossenen Händen. So kommen wir auf diese Welt. Und mit offenen Händen verlassen wir die Welt. Guck mal Sterbende an. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. So kommen die Babys mit Faust in der Hand. So kommen sie mit Fäustchen auf diese Welt und mit offener Hand. Nehmen nichts mit, wenn sie diese Erde verlassen. Zuerst sagen wir, die Welt ist mein. Und am Schluss sagen sie, ich nehme nichts mit. Nichts, nichts, gar nichts. Nichts gehört mir, ich lasse alles hier. Wir haben alles. Sogar viel zu viel manchmal bezahlt und ausgegeben für Dinge, die gar nicht wert waren, dass wir leben und arbeiten. Wir haben Dinge schon manchmal überbewertet. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Diese Frage geht mir nach. Habt ihr wirklich, hat es euch wirklich so viel gekostet, wie es aussieht? Lasst uns ehrlich sein. Wir haben uns im Leben in so vielen Dingen überschätzt und übernommen, uns so idealisiert. Das ist alles für den Herrn. Ich gehe für den Herrn auf die Straße, ich gehe für den Herrn in die Gemeinde, ich gehe für den Herrn, was weiß ich, mach Kranke, besuche die Schwachen, besuche die Gefangenen, die Armen, mach alles für den Herrn. Hast du dich wirklich, hat es wirklich gelohnt? Vielleicht, es war eine gute Spende, ich weiß nicht, wie viel es war, was der Acker gekostet hat hier bei Ananias und Sapphira. Es war eine tolle Spende, muss gut gewesen sein. Es war lieb und gut gemeint. Aber es war eine Täuschung. Er hat sich getäuscht. Und Petrus konnte es gar nicht annehmen, gar nicht akzeptieren. Und Gott selbst fragte da plötzlich, der Heilige Geist fragt durch den Petrus, habt ihr wirklich so teuer verkauft? War es wirklich so groß? War es wirklich so gewaltig? War es so enorm, als du dachtest oder wie du gedacht hast? War das wirklich so wichtig? Wir nehmen uns manchmal zu wichtig in vielen Sachen, in geistlichen Sachen. War es wirklich so weltbewegend, als wie du gedacht hast? Und manche Leute geglaubt haben, ja guck mal, nehmt an euch, an Bruder und Schwester, sowieso ein Beispiel, was die für den Herrn getan haben. Vor allem wenn Heilige sterben, da redet man so. Es war leidenschaftlich. Weißt du, die haben sich übernommen und sie haben übertrieben auch. Du hast gebüßt, bist Märtyrer geworden, hat es deinen Kopf und Kragen gekostet, hast geliebt und zu viel geliebt, hast gegeben und zu viel gegeben. Ja, man kann dem lieben Gott nicht zu viel geben. Verstehst du? Nicht viel genug. Ich lasse es dahin. Du bist im Soll gegangen, hast Schulden gemacht. Ich werde nie vergessen, da schreibt ein amerikanischer Evangelist, T.L. Osborne, schreibt da, verschickt Briefe, ich bin in Not, wir müssen das Evangelium nach Afrika bringen, die Afrikaner brauchen Jesus. Und wenn du kein Geld hast, geh zur Bank und nimm Kredit auf. Und eine arme Schwester, Rentnerin, geht zur Bank und nimmt Kredit auf. Und dann kommt sie zu mir und sagt, Bruder, mal tu das, meine Rente ist viel zu klein, ich kann meinen Kredit nicht zurückzahlen. Was soll ich machen? Ich habe gesagt, du bist schön dumm gewesen, Schwester, dass du dem Esel geglaubt hast. Entschuldigung. Der sammelt da Oldtimer und was weiß ich und so weiter. Wenn jetzt ein Oldtimer verkauft, kann er ganz Afrika missionieren. Nur in aller Liebe. Weißt du, geh zur Bank und nimm Kredit auf. Und schick mir das Geld. Es gibt genug Blödsinn im Christentum, vor allem im pfingstlich-charismatischen Raum. Zu viel gelebt. Und mir hast du nichts gegeben. Was habe ich vom Leben gehabt? Sagt der ältere Sohn. Was habe ich gehabt? Der Lümmel, der hat alles verlebt und alles vertan und mir? Du hast aus Liebe zu Gott alles vernachlässigt, dein Haushalt, deine Gesundheit, hast alles übertrieben, verzichtet, geopfert, keine Freizeit gegönnt, bist nicht in Urlaub gegangen. Und alles nur aus Liebe zu Jesus. Halleluja. Du, ich betone das ganz bewusst. Vielleicht hast du nichts Besseres gewusst. Vielleicht hat man dir nichts Besseres gepredigt. Vielleicht bist du in so einer Gemeinde aufgewachsen, wo sie alle gemeinsam alles in einen Topf geworfen haben, Suppenküche. Und dann, wo du dran kamst, da hat man nur dir einen halben Teller gegeben. Verstehe die beiden, Ananias und Sapphira. Die wollten nachhelfen, dass der liebe Gott sich nicht blamiert. Beide wollten nur Gott dienen, das Reich Gottes fördern, was Gutes tun. Sie haben keine böse Absicht gehabt, Geld unterschlagen. Die hätten gar nicht geben müssen. Keiner hat es verlangt von ihnen. Es war freiwillige Sache. Die hätten das Geld in die Spree schmeißen können und sehen, oder im Jordan, da hätten sie wenigstens gesehen, wie das Geld untergeht und ins Tote Meer schwimmt und verdampft. Das hätten sie machen können. Aber schrecklich, was hier passierte. Wer will denn noch Gott was opfern, wenn es so zugeht? Im angeblichen Reich Gottes, in angeblichen Urgemeinde. Wer will denn noch Gutes tun, wenn das unterm Strich nachher dabei rauskommt? Wer will das sich noch irgendwo einsetzen? Ich hätte Angst vor solch einem Gott. Ich hätte Angst. Ich wäre von der Urgemeinde damals weggelaufen. Glaubt mir das. Wenn ich das gesehen habe, und alle fürchteten sich, trauten sich nicht mehr zur Gemeinde zu halten, wenn solche Sachen passieren. Beide wurden aus der Versammlung hinausgetragen von den Jünglingen. Das ist interessant, auch die Jünglinge, verstehst du, die jungen Burschen, die haben noch keine Erfahrung. Die haben noch kein Lehrgeld bezahlt. Sorry. Die haben noch keine Ahnung. Die werden wahrscheinlich denselben Weg gehen müssen wie die anderen. Die werden sich noch wundern. Ja, ich opfere mich für Gott. Ich trage diese Leichen daraus für den Herrn. Ich bringe so große Opfer. Und all das. So viele Menschen werden für Gott verheizt. Entschuldigung. Als ich die Gemeinde abgegeben habe, habe ich der Schwester, die die Gemeinde übernommen hat, in der Nazareth-Kirche gesagt, Schwester, du wirst verheizt. Glaub mir das. Die Organisationen verheizen dich. Die verheizen dich. Und so ist es. Ich habe nicht einmal ein großes Dankeschön bekommen. Ich weiß, ich habe die Kirche renoviert. Ich habe mein Bestes gegeben für diese große Kirche, diese neue Nazareth-Kirche. Wirklich, Tag und Nacht. Und wenn Sturm war, bin ich um die Kirche ein paar Mal rumgegangen. Gebete, lieber Gott, hilft, dass keine Dachziegel runterfallen. Und dann bin ich gegangen. Die haben nicht einmal auf Wiedersehen mir gesagt. Nicht einmal Dankeschön gesagt. Und ich pfeife auf alle Organisationen seitdem. Und ich halte nichts davon. Die können noch so fromm kommen. Gemeinde Gottes, Gemeinde des Heiligen Geistes, Gemeinde Jesu Christi. Vergiss es alles. Alles nur Wind, Schaum und Schall. Und Rauch und Schall. Ja. Verstehst du, es ist nichts. Pfeife ich drauf. Ich pfeife drauf. Und die Geschwister, die haben geopfert, was die gegeben haben. Sie haben ihr Bestes vom Mund abgespart. Und den Geschwistern wurde auch nicht gedankt, dass man wenigstens der Gemeinde noch ein Dankeschön, Gemeinde, ihr habt wirklich ein gutes Gebäude zurückgelassen, anständiges Gebäude, alles in Ordnung, das lässt sich sehen, lässt sich verkaufen. Nein, ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß es. Weißt du, die wurden hinausgetragen, hinausgetrieben, raus mit euch. Hab deinen Alltag im Griff, ist mein Thema. Und das Leben mit Gott, das Leben im Glauben ist mehr als nur Kirche, Gemeindearbeit, Mission, Dienst an Menschen oder Hilfsbereitschaft oder Kirchenrenovierung oder Humanismus oder weiß der Kuckuck noch was. Ja. Sei nicht schockiert, was ich jetzt sage. Ich meine es wirklich ernst. Ich möchte dich einladen, diene deinem Gott und diene nicht Menschen. Diene nicht dem Pastor. Diene nicht der Gemeinde. Diene nicht irgendeiner Idee. Diene nicht einem Idealismus, diene Gott. Das ist meine Botschaft. Fang an, Gott zu dienen. Und diene deinem Herzen, was dein Herz dir sagt. Und dein Herz sagt schon die Wahrheit. Ananias und Sapphira haben die Wahrheit gehört. Und sie haben gesagt, wir geben dem Herrn alles. Das Letzte. Sie hätten sogar das letzte Hemd dem Herrn gegeben. Bin überzeugt. Ich werde noch was antreten. Dich wird schockieren, was ich sage. Also wenn du nicht glauben willst, schalt's ab. Geh nach Hause. Uns bleibt nur das nackte Kreuz übrig. Wenn wir Gott lieben. Bleibt das nackte Kreuz. Alles, was wir tun. Das ganze Heldentum, die ganzen Erfolge, die ganzen Siege, die ganzen Triumphe. Ist für die Katz. Mit offenen Händen gehst du in der Ewigkeit. Herr, nimm mich auf. Nimm mich auf. Alles ist unnütz, unbrauchbar, wertlos, umsonst, viel zu teuer bezahlt. In der Ewigkeit, wir werden nachdenken, hätte ich bloß mehr. Als ich meine Arbeit in Stuttgart anfing, im ersten Jahr habe ich zu dem Vorgänger, der Pastor war, noch Co-Pastor war bei mir in der Gemeinde, habe ich gesagt, hör mal, im August gehe ich in Urlaub. Dann kommt die Pastorenfrau und sagt, Bruder, mach du das. Hätte mein Mann mir das nur einmal gesagt in 40, 50 Jahren, ich gehe mal ein Jahr oder einen Tag oder ein paar Wochen in Urlaub, dann wäre unsere Familie auf dem Weg des Lebens. Alle 5 Kinder sind nicht den Weg des Glaubens gegangen, weil der Vater nur für den Herrn Jesus gearbeitet hat, hat die Familie für Jesus aufgeopfert. Ja, sind liebe Gotteskinder, ich mag sie. Sie haben guten Kontakt zu mir gehabt. Sie haben mit mir gesprochen, sie haben gesagt, wir lieben Jesus, wir lieben den Herrn, wir lesen in der Bibel, aber mit der Gemeinde möchten wir nichts mehr zu tun haben. Und sie haben recht. Die haben unsere Kindheit aufgefressen. Die haben unsere Jugend aufgefressen. Die haben uns alles genommen. Es geht nicht nur um Selbstvergnügen und fromme Selbstbetätigung und Bestätigung. Was hat ein Bleiben Nutzen, was bringt es? Die beiden sind sogar bestraft worden, weil sie der Gemeinde was spenden wollten, statt eine Spendenbescheinigung. Die wollten was spenden. Stell dir vor, sie wollten was Gutes tun und werden für das Gute bestraft. Sie tun was für andere und sie machen anderen was Gutes und plötzlich müssen sie rausgetragen werden als Leichen. Sie machen etwas, was man machen sollte, was Christen machen sollte, sie sollen ihr Letztes geben dem Herrn, aber du siehst, was dann die Gemeinde erlebt, der Petrus, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Ich werde noch den Petrus mir vorknüpfen. Warte mal, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit. Ich will das nur ganz bewusst sagen, der Petrus, er war ein Jude und er ist Jude geblieben. Genauso schlimm wie der Judas Ischariot. Er ist nicht besser gewesen. Petrus ist nicht besser gewesen als Judas Ischariot. Hat die gleiche Sünde begangen, auch die gleiche Einstellung gehabt. Ich werde das noch, diesen Beweis euch noch antreten. Diese beiden gaben Gott, Spende, Gemeinde etwas. Der Fehler liegt nicht, dass sie was Gott gespendet haben oder dass sie was zurück für sich behalten haben, im Sparstrumpf oder sonst irgendwo in dem Kopfkissen oder nicht genug gegeben hätten oder was auch immer ist, oder sie sich was abgezweigt haben. Das war nicht der Grund. Der Grund lag ganz woanders. Du tust was für Gott. Ich habe in der bei mir Nachbargemeinde, also bei Güglingen, hinter Güglingen, habe ich noch eine Außenstation gehabt. Dort war ein lieber Bruder, der hat 40 Tage gefastet. Und dann wusste ich, wenn man, er hat keine Ahnung vom Fasten gehabt. Wenn man fastet, muss man wissen, wenn man 40 Tage fastet, wie man Fasten bricht. Und die meisten Leute haben keine Ahnung, wie Fasten bricht. Und dann, gleich nach dem Fasten, hat er so Appetit auf Schnitzel gehabt, isst Schnitzel und stirbt. Verstehst? Und jetzt, verstehst, der hat 40 Tage für den lieben Gott gefastet, damit er dem Herrn Jesus besser dienen kann. Und dann isst er einmal Schnitzel und weg ist er. Ich sag das ja nur. Verstehst? Es war, weißt du, in der Gemeinde, es ging, da haben Angst, die Leute Angst bekommen zu fasten. Wenn man nach dem Fasten stirbt, bis man die Leute aufgeklärt hat, Fasten muss man brechen, genauso lange wie du anfängst, brauchst du auch genauso lange wie du aufhörst. Und nicht gleich nach dem Fasten gleich so im Steakhouse gehen und Schnitzel essen. Und das hat er gemacht, der liebe Bruder, weil er so Appetit auf Schnitzel hatte. Weißt du, der Teufel versucht uns. Ich will die Geschichte sagen. Der hat den Herrn lieb gehabt, 40 Tage gefastet. Man hat viele Fehler gemacht. Wir machen viele Fehler. Und es passiert. Und jetzt, der hat Gott betrogen. Verstehst du? Nein. Der hat Schnitzel gegessen. Das war alles. Gott hat ihn nicht umgebracht und ihm die Luft abgeschnürt. Aber Tamar war nicht eingestellt. Sein Körper war nicht darauf organisiert. Der hätte lieber Haferflockensaft oder Suppe gegessen. Du hast Gott belogen. Du hast Gott betrogen, sagt der Petrus. Weil wahrscheinlich sie nicht gesagt haben, wie viel und was war, weil sie vor Petrus nicht offenlegen wollten. Sie haben das in die Tüte gebracht. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Das ist eine Frage, weil sie nicht gesehen haben, wie viel das war. Ich denke nur mal in diesen Text hinein. Ich lese zwischen den Zeilen. Ich lese nicht die Bibel nur so, was drin geschrieben steht. Ich lese auch das, was nicht geschrieben steht. Dein Alltag, dein Leben gehört nur dir, Bruder, Schwester. Und nicht der Bibel und nicht dem lieben Gott und nicht der Gemeinde und nicht dem Staat und nicht der Familie und nicht Oma und Opa, dem Mann, der Frau und den Kindern, was weiß ich, was noch alles dazu kommt. Dein Leben gehört dir. Und du gibst, wem du geben willst. Ich gebe mein Leben Gott. Freiwillig. Ich könnte mein Leben genauso dem Teufel geben. Ist mir freigestellt. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Weißt du, deine Zeit, hast du wirklich so viel Zeit für Gott investiert? So viel Kraft, so viel von deinem Talent hast du alles getan? Du könntest doch bestimmt noch mehr tun. Du kannst geben, so viel du willst und wie viel du willst. Es ist dein Geld, deine Zeit, deine Kraft, dein Wille. Versteh mich. Wir sind Haushalter vor Gott und wir müssen vor Gott verantworten, was wir machen. Und nicht vor Petrus. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Hör mir gut zu. So viele Leute verantworten sich vor Menschen. Vor der Gemeinde, aber nicht vor Gott. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Wir bestimmen, wie und wofür wir uns einsetzen, wie viel Geld ich gebe. Und wenn ich alles gebe, ist okay. Und wenn ich verbrenne, ist es auch okay. Ist ja mein Geld. Es gibt im Neuen Testament keine Vorschrift, wie viel Besitz, was, wie viel ich gebe. Wenn ich gebe, gebe ich aus Liebe oder ich gebe gar nicht. Oder gar nicht. In der Urgemeinde kontrollierte und regulierte niemand das Geben, auch nicht der Zehnte. Aber irgendwie kam das, entwickelte sich so, es entstand so, also man hat gehört, hast du wirklich das dem Herrn gegeben, was du versprochen hast? Hast du dein Gelübde bezahlt? Ich mache ein Gelübde Gott gegenüber. Und es geht niemand an, was an, wie viel ich Gott verspreche und was ich Gott verspreche und was ich Gott nicht verspreche. Geben war etwas Urchristliches. Jeder konnte tun, was er wollte damals. Auch Ananias und Sapphira. Also sie haben das Gesetz nicht verstoßen, verletzt. Tatsache ist, mit dem Geben allein kann man sich nicht die Seligkeit verdienen. Aber das gehört dazu. Zum Ananias und Sapphira. Du kannst deine Seligkeit nicht verdienen, wenn du missionierst und betest und predigst und singst und tust und gibst und machst und was weiß ich. Du verdienst nicht deine Seligkeit. In der Bibel gibt es eine hochinteressante Geschichte, die ist sehr antisozial. Der eine kommt morgens um 7, fängt an, der andere mittags um 12, der andere abends um 4 und der nächste kommt 5 Minuten vor Feierabend und alle kriegen den gleichen Lohn. Verrückt. Erlösung ist für alle gleich. Wir können unsere Erlösung nicht verdienen oder besser dastehen. Am Kreuz wurde für uns schon alles bezahlt, für unsere Erlösung, für unser Heil. Und unser Leben liegt in Gottes Hand und einfach... Wir sind in Gottes Hand. Unser ganzes Haben, Sein und Können und unsere ganzen Fähigkeiten. Wir verstehen die Wege Gottes oft manchmal nicht. Aber ich sage dir eines, wir leben von der Gnade des Herrn. Alles, was ich bin, bin allein aus Gnaden. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sagt der Herr zum den Pharisäer, Saul von Tarsus, Ex-Pharisäer. Lass dir an meiner Gnade genügen. Wenn du heute deinen Alltag im Griff hast, und das ist so wichtig, dann ist es nur Gnade. Und wenn du nicht im Griff hast, ist auch Gnade. Verstehst du, es ist auch Gnade. Alles ist Gnade. Verstehst du, wenn Gott dir nicht die Kraft gibt, dass du auf deine Füße stehst, dass du deine Hände gebrauchen kannst, dass du keinen Überblick mehr, nicht mehr hast und so weiter. Das ist auch Gnade. Gott will nicht mehr. Lass. Na? Wenn du nicht mehr da bist, kommt die Müllabfuhr. Verstehst du, das ist doch egal. Oder wir haben Geschwister, die dann dich ausräumen. und dann nachher hier vermarkten oder in Kleiderstube bringen oder sonst was. Ja, kein Problem. Mach doch dir keine Sorgen. Wie geht's nach mir weiter? Weißt du, du musst begreifen, Gott ist ein heiliger Gott. Er ist ein verzehrendes Feuer. Abraham muss seinen Sohn Isaak dem Herrn nicht opfern, aber er tut es. Ananias muss und Sapphira müssen nicht es tun, aber sie tun es doch. Beim Abraham wird es ausgeholfen durch den Bock. Bei Ananias war kein Bock da. Da war niemand da. Die Frau war wahrscheinlich der Bock. Die hat es ausbaden müssen. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Und jetzt stehen sie da vor der ganzen Welt. 2000 Jahre lang in der Bibel steht das Apostelgeschichte 5, diese Blamage. Ja, die haben Gott betrogen. Solche Heuchler. Und bitte verzeiht mir und ich verzeih es euch, wir sind alle miteinander Heuchler. Glaubt mir das, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir spielen was vor. Wir sind Theaterleute. Wir spielen bestimmte Rollen. Weißt du, wir machen was vor. Ach, ich diene dem Herrn. Pastor mal, tut es dient dem Herrn, wie der sich hingibt. Der opfert seine Freizeit, der macht das und der macht das, der macht das. Weißt du, wir sind alles Heuchler. Lass uns ganz ehrlich sein. Abraham war ein Heuchler. Ananias und Sapphira waren ein Heuchler. Und unser Bruder Petrus, voll Heiligen Geistes, war auch ein Heuchler. Der hat mehr geheuchelt, als du denkst. Dass es auch in der Bibel nach 2000 Jahren steht. Und ich habe den Petrus zurechtgewiesen. Als dann die Jakobus-Leute kamen, hat er geheuchelt und sich wieder von den Heiden weggesetzt. War auch ein Heuchler. Sie dachten, sie tun was Gutes. Gott hätte Freude daran. Sie gaben ihr Geist auf und sie fielen in die Hände Gottes. Und ich sagte, du kannst nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Sie taten so vieles und es sah alles für die Katz aus. Er sah so vergeblich. Sie lebten fast vergeblich, weil umsonst, was das war, was da passierte. Stehen jetzt als Lügner da, als Ketzer, als Heuchler. Das steht unterm Strich. Was? Wenn ich genau nehmen würde, und ich, willst du, dass ich dich strafe mit der Heuchelei, was Heuchelei ist? Gibst du wirklich den Zehnten? Ja, weißt du, ich gebe den Zehnten von netto. Oder ich gebe den Zehnten von dem und dem. Gibst du wirklich den Zehnten? Weißt du, wir geben dem Herrn nicht wirklich alles, was wir geben sollten. Eigentlich solltest du alles dem Herrn geben und höchstens 10% für dich selbst behalten. Aber das schaffen wir es nicht. Du siehst also, wir sind letztendlich auch Heuchler. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? So, jetzt sehen wir. Wir versuchen, das Beste dem Herrn zu geben. Du tust, was du kannst. Und ich bin sicher, Ananias und Sapphira haben getan, was sie konnten. Und es war nicht gut genug für den Petrus. Hör mal zu. Und ich sage dir jetzt eine große Wahrheit. Du musst nicht Menschen genügen, sondern Gott genügen. Du musst Gott zufriedenstellen und nicht Menschen. Das ist alles, was ich aus dieser Geschichte lerne, also unterm Strich. Ich denke hier an Maria Magdalena. Sie salbte die Füße Jesu, sie tat was Gutes. Sie tat es aus Liebe. Wer hat ihr so Parfüm versprüht, so Lavendelduft oder Rosenduft oder was weiß ich, was das war, Nardenöl. Weißt du, und der Pharisäer und der Apostel Judas, sie rümpfen die Nase. Maria Magdalena hat Gott gedient und diese beiden Kerle da stehen im Dienste Satans. Entschuldigung, Judas stand im Dienste Satans und der Pharisäer genauso. Satan erfüllte das Herz von Judas. Und so ähnlich war auch die Situation von Ananias und Sapphira, als der Petrus sie da zurechtstauchte. Da war der Teufel los und hinterher war der Teufel los. Der Teufel hat dafür gesorgt, dass alle Angst hatten. Wir wollen nicht zu diesem frommen Zirkel gehören, zu diesem frommen Kreis. Da fallen die Leute tot um. Nein. Gott verschuldet. Das war ein Werk des Satans, dass das Gläubige nicht zur Gemeinde kommt, dem Herrn alles opfern. Du musst ganz genau nachrechnen. Prüfe, gibst du wirklich dem Herrn das Allerletzte? Ja, wer kann das beweisen? Wir sind alles nur unnütze Knechte. Du wirst geschockt sein, was ich dir jetzt sage. Petrus war kein Heiliger. Ich habe gesagt, ich werde mit Petrus auch noch vorknüpfen. Ich habe nicht mehr viel Zeit, aber den will ich noch runterziehen. Auf diese Erde bringen. Auf den Teppich, auf die normal machen. Verstehst du? Kein super frommer, der Fels, auf dem ich die Gemeinde bauen will. Ja, der Herr baut seine Gemeinde auf die Offenbarung. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes und nicht auf dem Petrus und nicht auf dem Papst. So, Petrus ist kein Heiliger, er ist nicht besser und nicht
Freunde, er ist genauso geldgierig wie der Judas Ischariot. Genauso geldgierig. Habt ihn wirklich so teuer verkauft? Liegt noch was drauf. Er bekommt nicht Geld genug. Er ist ein Heuchler. Und das steht zwar nicht so in der Bibel, ja, weil Petrus ist, weil er der Apostel ist. Weißt du, man kann ihn verschönern, verniedlichen. Judas war auch nicht so schlimm. Ohne Judas wärst du heute nicht erlöst. In aller Liebe. Er hat den Herrn verraten, damit Jesus ans Kreuz geht, geliefert, ausgeliefert wird und damit er für uns stirbt. So, der Petrus war auch menschlich. Petrus handelt hier menschlich, nicht göttlich. Auch wenn er den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes anwendet, den Heiligen Geist zitiert. Weißt du, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Vielen Christen wird so vieles unterstellt, ihr habt den Heiligen Geist belogen, ihr dämpft den Heiligen Geist, ihr habt die Sünde wieder in den Heiligen Geist begangen. Ich sage dir eines, Gott ist kein Menschenmörder, der die Menschen umbringt. Gott will, dass wir leben und volles Genüge haben. Das ist die Erkenntnis des Gottes. Aber was sagt die Bibel? Alle Menschen sind Lügner. Jesus sagt, alle Menschen sind Lügner. Du und ich. Wir machen uns manchmal was vor. Sehr viele manchmal. Mehr als wir sollten. So wie Judas damals dachte, es wäre besser, wir hätten es den Armen gegeben. Wir hätten lieber da gespendet das Geld und so weiter. Ja. Gott hat das alles nicht weiter praktiziert, auch nicht mit dieser, dass die Leute das Geld zu den Aposteln Füßen brachten. Das war das letzte Mal, wo das passierte. Wenn es biblisch göttlich gewesen wäre, dann hätte der Heilige Geist bestätigt und die Leute hätten weiter mehr und mehr und noch mehr und noch mehr gebracht. Aber das war nicht göttlich und nicht geistlich. Deshalb auch die ersten Früchte der Urgemeinde waren nicht wirkliche Früchte des Heiligen Geistes. Es war aus Begeisterung. Und was machen wir nicht alles aus Begeisterung für Gott? Springen über die Mauer. Verstehst du, schmuggeln, gehen ins Gefängnis, lassen uns köpfen. Was machen wir nicht alles nur aus Begeisterung? Ja, ich will den Leuten nicht unterstellen, dass die Leute den Herrn Jesus nicht lieb gehabt haben. Die haben den Herrn Jesus sehr lieb gehabt. Sonst hätten sie nicht alles verkauft. Aber das wurde nicht mehr weiter praktiziert, die Gütergemeinschaft und vieles andere mehr. Weißt du, das war nur so religiöser Fimmel von den Essenern irgendwo übernommen. Manche wollen frömmer sein und so weiter als der liebe Gott. Heute sind manche sogar noch frömmer als die Apostel, als normale Menschen. Die kasteien sich, quälen sich. Sie sind wie die Pharisäer. Ich danke dir, Gott. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Ananias und die Sapphira und wie der Judas Ischariot und wie die ganzen Gauner da in der Bibel sind. Ich danke Gott. Nein, aber dieser Zöllner sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Bei Gott zählt die Liebe. Was tust du, was tue ich, was tun wir aus Liebe? Und nicht wegen Geld. Bitte, wir brauchen Geld, wir müssen unsere Miete bezahlen, wir müssen Klopapier kaufen, wir müssen Strom bezahlen, wir müssen, was weiß ich, alles möglich tun. Ja, aber Geld ist nicht das Wichtigste. Unser Heil hängt nicht vom Geld ab. Bei den Juden und bei vielen Christen zählt nur das Geld. Nur das Äußere, nur das Sichtbare, nur der Auftritt, wie kommt er? Mit Scheinwerferlicht und unten mit Rauch und Dampf. Weißt du, bei vielen zählt nur das Verhältnis zur Kirche, zur Organisation, ob er ein Ganzer ist oder ein Halber ist. Weißt du, die Schwester ist nur ein Halber, der Bruder ist nur ein Halber. Verstehst du, der macht nicht eine ganze Sache, der geht nicht total drauf. Weißt du, der Herr Jesus auch die Stillen im Lande, so wie Josef von Arimathäa und wie Nikodemus. So, die stillen im Lande. Aber die holen Jesus vom Kreuz. Die anderen Scheinheiligen, die ganzen frommen Betbrüder und Betschwestern, die verkriechen sich aus Angst vor den Juden. Und der geht zum Pilatus sogar. Oder die beiden. Weißt du, bei den Mitläufern zählt nur das Geld. Nur die Karteileiche. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Der Herr sieht die Wirklichkeit an. Wie Petrus. Weißt du, oder wie die Päpste, die sehen nur das Geld, nur das Geld, nur das Geld. Und da werden Unschuldige verbrannt, geopfert. Die Kirchengeschichte ist voll von Menschen, die sauber waren, die ein bisschen komisch waren, Hexen oder die Ketzer. Wir haben die Kirchengeschichte ist voll von Justizmorden im Namen Gottes, weil sie nicht so koscher waren. Ananias und Sapphira, das war der erste Justizmord in der Urgemeinde. Entschuldigung, aber ich sage das so.
Weißt du, die haben gemogelt ein bisschen, wahrscheinlich. Aber wir alle mogeln, auch der Petrus, der tut so voll Geistes. Also, ich kenne den Menschen nicht. Verstehst du? Petrus verleugnet den Herrn, er kennt den Herrn nicht. Weißt du, er hätte aus seinen Fehlern lernen sollen, was er durch seinen Zerbruch und alles durchgemacht hat. Nein. Und es wird so vieles gemacht ohne die Offenbarung des Heiligen Geistes und weiter gepflegt. Und wenn das nicht so ist, wie unsere Kirche vorschreibt, wie diese Essener, alte Essener-Glaube, da die Leute geimpft und versaut und verdorben hat, wenn es nicht so ist, dann sind sie nicht in Christus, den Armen. Wir sollen alles, verkaufe alles und gib den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Der Herr meint ganz was anderes dabei. Dein Herz soll an diesen Dingen nicht hängen. Das ist es. Das Thema ist noch lange nicht aufgearbeitet, das Essener-Thema. Irgendwann werde ich darüber predigen. Ich habe so viel Material diesbezüglich. Weißt du, woher kommt das Christentum? Die Wurzeln liegen da dort drin. Weißt du, die Pharisäer, die Blöden, die Bösen da, die Scheinheiligen, die Heuchler, die Schriftgelehrten. Aber über die Essener wird kein Wörtchen verloren. Aber da steht so viel Unterschwelliges da drin. Nur nebenbei. Was ich sagen will, diene einfach deinem Gott. Was du tust, hast du für den Herrn, für deine Ewigkeit, für dein Heile. Was du gibst, das gib dem Herrn und nicht dem Herrn Petrus und nicht dem Herrn Papst und nicht dem Herrn Pastor. Gib es dem Herrn oder behalte es. Bringe deine Erlös nicht zu den Füßen heiliger, frommen Menschen. Betreibe keinen Menschenkult. Weißt du, bringe zu den Füßen Jesu wie Maria Magdalena. Sie hat ihr Öl ausgegossen und der Herr hat die Maria Magdalena gelobt. Was sie getan hat, sie tat, was sie konnte. Sie tat, was sie konnte. Das ist die Botschaft von Maria Magdalena für heute. Sie tat, was sie konnte. Ananias und Sapphira, sie taten, was sie konnten. Und so viele Menschen, die Gott heute dienen, auch wenn sie in Blödheit dienen, sie taten, was sie konnten. Abraham opferte Gott, er tat, was er konnte. Er opferte sein Isaak dem Herrn, er tat, was er konnte. Gott verlangt nicht mehr, dass du mehr tust, als was du kannst. Weißt du, und kümmere dich nicht wie Maria Magdalena um das dumme Geschwätz des Apostels da und das dumme Geschwätz des Pharisäers. Was du tust, tu für Gott und nicht für den Verein, das Kloster, die Mission, die Bibelschule, die Partei, die Flüchtlinge oder die Armen. Tu es für den Herrn und dann vergiss es. Und dann vergiss es. Lass dich nicht ausnutzen und manipulieren. Du wirst nicht genug tun können für die Leute. Die werden nie den Hals voll bekommen. Lass dich nicht erpressen. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und ich sage dir eines. Die Leute, die die Menschen ausgenutzt haben. Ich kenne Leute. Ich nenne nur einen Namen, Reinhard Bonke. Reinhard Bonke lebt in Florida in einer wunderbaren Ranch. Und die armen Geschwister haben gespendet, gegeben, 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 gegeben. Ein Zelt, das größte Zelt der Welt, das ist eingestampft irgendwo in Kairo. Hat so viele Millionen gekostet. Arme Geschwister haben gegeben. Verstehst du? Und ich könnte noch viele Geschichten machen. Weißt du, der lebt herrliche Tage. Sein Büro in Frankreich ist irgendwo in einem Schuppen daneben, im Nebengebäude. Verstehst du? Für den Herrn. Was du gibst, gib da, wo du was siehst, wo es hinkommt. Wo es gebraucht wird. In aller Liebe. Da gibt es Geschwister, die armen Witwen, die das Geld gegeben haben für den Reinhard Bonke, die können heute nicht mal ihre Miete mehr bezahlen. Die sind arm dran. Herr, hilf mir. Hier schreibt mir aus Berlin immer eine, aus Charlottenburg, nach Steglitz oder Charlottenburg ist das. Da schreibt sie, ich muss ausziehen, ich kann die Miete nicht bezahlen, es wird immer alles teurer. Es wird alles teurer. Ich halte nicht viel von den ganzen frommen Sprüchemacher. Benne hin. Könnt ihr Geschichten nennen? Eigenes Flugzeug. Du kannst nicht mal ein Fahrrad dir leisten. Aber der kauft sich Flugzeug von deinen Spenden. Das sind alles Heuchler, die auftrumpfen. Für den Herrn. Petrus, habt ihr genug bezahlt? Habt genug reingebracht? Kein Wunder, warum so viele Christen Depressionen haben, krank sind, schwach sind, vorzeitig sterben. Apostelgeschichte, 1. Korinther 11. Das hat nichts mit Abendmahl groß zu tun. Hat's, aber es hat nichts mit Abendmahl zu tun. Wenn du es nicht verstehst. Weißt, viele Menschen blicken nicht durch. Sind krank, Depression, schwach. Vorzeitig sterben sie. Sind Menschen,
die in Menschen verliebt sind, aber nicht in Gott. Die Menschen dienen, aber nicht Gott. Und die geben den Geist auf. Die geben den Geist auf, weil sie nicht Gott dienen. Weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Weil sie die geistlichen Realitäten nicht zusammenbringen, weil sie blind sind für göttliche Realitäten. Sie blicken nicht durch, was da gespielt wird. Der wahre Glaube ist so eine Gratwanderung. Du gibst. Aber ist es richtig? Ist das koscher? Du brauchst sehr viel Heiligen Geist und sehr viel Gnade von Gott, dass du Gott dienen kannst von Herzen. Maria Magdalena brachte das Öl zu den Füßen Jesu. Aber du musst rausfinden, wo sind die Füße Jesu? Und nicht die Füße von Petrus, vom Pastor, vom Papst, vom Bischof. Diene dem Herrn. Ich weiß, wie schwer das ist. Müsst mir nicht erzählen. Ich möchte Gott dienen. Nicht dem Verein, nicht einer Bewegung, nicht einer Sache, nicht einer Idee. Ich möchte nicht sterben, dass nachher jemand an meinem Grab sagt, und er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Ich habe mein Ideal verwirklicht. Ich bin frei. Ich rede davon. Ich habe getan, was ich tun konnte. Und ich bin glücklich, dass vielleicht jetzt nicht so viel übrig bleibt. Aber es bleibt was unterm Strich übrig, wenn ich in der Ewigkeit eingehe. Ich habe dem Herrn gedient und nicht Menschen, nicht einer Organisation. Gott hat mich erlöst von diesen Dingen und ich bin dankbar. Als wir dann den Verein verlassen haben, dann kamen Leute, Vereinsvorstände, ja, sie brauchen einen Dachverband, sie müssen sich irgendwo einordnen, unterbringen. Ich habe gesagt, nee, ich stehe unter der Schirmherrschaft des allmächtigen Gottes, das reicht mir vollkommen. Wenn es regnet, dann regnet es halt durch. Und wenn ich sterbe, sterbe ich. Wenn ich lebe, so lebe ich. Sterben wir oder wir leben, wir sterben oder leben wir dem Herrn. Also für was brauche ich einen Dachverband? Ja, aber irgendjemand muss sie beschützen. Wenn Gott mich nicht beschützt, kann mich kein Wächter beschützen. Und keine Feuerwehr und niemand und kein Krankenhaus und nichts. Gott ist mein Beschützer. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir dir unser Leben weihen durften. Und bitte hilf mir, dass diese Botschaft von Ananias und Sapphira Christen verstehen, was es ist, dass sie aufhören, Menschen zu dienen, Evangelisten zu dienen, Gemeinden zu dienen, sondern dass sie nur dem Herrn dienen und das, was sie tun, von Herzen tun, mit Freuden und aus Liebe und auch wirklich wissen und sehen und hören, wo das Geld auch wirklich hinkommt, wo der Einsatz hinkommt und was das alles bewirkt und was es alles soll. Herr Jesus, wir möchten Früchte sehen, aber Herr, am allermeisten wirkst du an uns selbst, an unserem Alltag, in unserer Familie. Und wir gehen durch viele Tiefen, wir gehen durch viele dunkle Stellen, finstere Stellen, aber wir gehen dir entgegen. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und wir müssen nicht dem Petrus dienen, sondern wir dienen dem Herrn Jesus Christus. Können wir Amen sagen? Amen. Amen. Gott möge uns segnen. Wir singen noch ein Lied.